Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden heute mit diesen Themen. Neuer Unicampus in Graubünden, der Standort Davos, soll aufgewertet und für Wissenschaftler attraktiver werden. Neue Wasserkraft im unteren Engadin, die Umweltschützer gehen noch, das Werk Das Nahen kann für 25 Millionen gebaut werden. Mit 68 ein neuer Job, die heimische Schwester Domenica wird Chefin im Kloster zu Müsteier. Und RHB AD, der Bund will unrentable Bahnen weg haben, der RHB und andere Regionalbahnen, die heben dagegen. Dann das Wetter, der Schnee schmilzt weiter, der Föhn, der druckt. Am Mikrofon der Pius Kessler. Davos soll ein Unicampus bekommen. Ein Ort also werden, wo Doktoren und Doktoranden forschen und leben können. So werde der Standort Davos aufgewertet und die Forschung in Graubünden gestärkt. Treibende Kraft dahinter ist die Akademika Rätika. Da Zara Hauschild berichtet.
Seit Jahrzehnten wird in Davos geforscht. Da kommen Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Sie machen ihre Doktorarbeiten in der Medizin, in der Physik. Sie erforschen die Natur und die Umwelt. Im Moment arbeiten die Wissenschaftler und Doktorierenden oft im stillen Kämmerli. Es fehlt ein Austausch, ein Netzwerk zwischen den Forschern. Das soll jetzt aber anders werden. Der Geschäftsführer von der Academia Rätika, der Dachorganisation der Bündner Forscher, der Erich Schneider.
Wir wollen natürlich diesen Doktorierenden, die da oben sind, nicht nur Weiterbildung ermöglichen, wo sie immer nach Zürich reisen müssen, sondern wir wollen einen Teil da oben haben von dem. Aber wir wollen auch, dass sie untereinander warm werden, dass sie sich kennen, die anderen Projekte vor Ort kennen, dass sie Kultur kennen, dass sie eine Vernetzung bekommen.
Das Zauberwort ist der sogenannte Graduate Campus. Wer eine Doktorarbeit schreibt oder nach seiner Dissertation weiter will forschen, soll in diesem Campus unterstützt werden. Der Campus organisiert Vorlesungen, Exkursionen, Gastvorträge. Die Arbeiten der Forschenden sollen dank deren Organisation auch öffentlich präsentiert werden. Und all das soll nicht mehr immer in den grossen Universitäten, sondern in Graubünden, in Davos passieren.
Also wir möchten den Bündner schon, die im Unterland geblieben sind, wieder vermehrt eine Möglichkeit bieten, dass sie wissenschaftlich tätig werden in Graubünden, wenn das ihr Gebiet zulässt. Und wir möchten die Attraktivität vom Forschungsplatz steigern.
Nicht nur Bündner will man in die Heimat holen. Der andenkte Campus soll mithelfen, hochqualifizierte Wissenschaftler aus dem Rest der Schweiz und aus dem Ausland in die Berge zu holen. Und man hofft, dass diese Leute dann nicht nur kurze Zeit, sondern ganz bleiben. Laut der Academia Rätika würde der Aufbau von dem Campus in Davos mehrere hunderttausend Franken kosten. Eine lohnende Sache, findet Erich Schneider.
Man könnte sich dann in einem nächsten Schritt vorstellen, dass man auch gewisse Ausbildungen, vielleicht weltweit, vielleicht zusammen mit dem World Economic Forum oder anderen Partnern, da aufbaut und so wieder etwas Grösseres könnte machen.
Der Klaus Schwab, der Gründer vom WEF, hat schon signalisiert, dass er bei diesem Projekt würde mitzahlen würde. Und mitmachen wollen die auch die ETH und die Uni Zürich, heisst es bei der Dachorganisation der Bündner Forschung weiter. Und auch beim Kanton ist man Feuer und Flamme. Auf Anfrage hat es heute geheissen, man sei natürlich involviert. Und man ist überzeugt, dass so ein Campus für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Forschungsstandort Graubünden würde stärken.
Zara Hauschild über einen neuen Campus Davos. Bevor das aber wirklich wird, muss jetzt zuerst einmal der Grosse Rat ein neues Forschungsgesetz nächste Woche absegnen. Dank dem Gesetz gäbe es dann auch genug Geld und Unterstützung für so einen Campus. Das neue Wasserkraftwerk Das Nahen im Unterengadin kann gebaut werden. Der WWF und Pro Natura Graubünden verzichten auf einen Weiterzug von ihrer Beschwerde. Das, obwohl sie noch immer findet, dass das neue Wasserwerk der Natur schade. Ihren Verzicht sei aber kein Kniefall von der Regierung, die das Projekt bewilligt hat. Das sagt der Geschäftsführer von Pro Natura, der Hans F. Schneider.
Wir sind zwar wirklich unglücklich, weil wir meinen, die Restwasser sind nicht wirklich genügend befriedigend für den Sommer, aus landschaftlicher Sicht. Aber es ist rechtlich sehr ein heikler Grenzfall und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da auf dem Rechtsweg zu noch mehr Wasser kommt, dann können wir einfach nicht als so gross einstufen, dass wir den Schritt wagen, eine Beschwerde zu machen.
Der neue Kraftwerk, der kostet rund 25 Millionen. Daran beteiligt ist unter anderem auch der Stromkonzern Axpo. Das Werk könnte gut 4'000 Haushalte mit Strom versorgen. Regula und Reto, so heisst das Siegerprojekt in der Gemeinde Langquart für eine neue Schulanlage zu Igis. Verfasser ist das Architekturbüro Möller, Möller und Raubach aus Richterswil am Zürichsee. Die Architekten wollen das alte Schulgebäude aus den 80er Jahren abreißen und zwei Neubauten anstellen. Die Gemeinde Landquart, die lässt jetzt ein konkretes Projekt machen. Das letzte Wort dazu hat dann aber das Volk. Das Benediktinerinnenkloster in Müsteier hat eine neue Chefin. Die 68-jährige Dominika Di Thomas löst die Priorin Pia Willi ab. Die hat das Kloster, das ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, 26 Jahre lang geführt. Die neue Priorin ist selber im Münstertal aufgewachsen. Seit 120 Jahren ist es wieder das erste Mal, dass ein einheimisches Kloster leitet. Ich habe heute Nachmittag mit der Schwester Domaine geredet und sie zuerst einmal gefragt, wieso sie mit 68 überhaupt noch den Posten übernehme.
Ja, aus Freude an der Gemeinschaft. Und weil ich denke, ja, jemand muss es ja machen. Es ist auch ein Pflichtgefühl.
Wo wollen Sie denn Schwerpunkte setzen, wenn Sie das übernehmen? Wo wollen Sie ansetzen? Was wollen Sie vor allem machen?
Ja, ich möchte vor allem den monastischen Geist wieder hüten und schon offen sein gegen aussen, aber gleich sorgen, dass wir das Kloster bleiben.
Das sind ja Sorgen, die nicht nur Sie allein haben als Kloster, auch andere Klöster haben die Sorgen. Wenn Sie dann auch etwas Besonderes machen, um Junge wieder heranzuholen, das Kloster zu beleben oder ja mindestens so können zu erhalten?
Ja, wir könnten noch junge Frauen brauchen. Und darum denke ich mir, es ist gut, wenn man offen ist, also wenn man auch etwas macht für die jungen Leute, dass man sie vielleicht einladet ins Kloster mal, dass man mit ihnen beten tut und einfach teilnehmen lässt an unserem Leben, damit das Kloster für sie nicht etwas Fremdes ist, sondern sie sehen, aha, da innen leben auch Menschen.
Jetzt sind Sie nach über 120 Jahren die erste Einheimische wieder, die das Kloster führen darf. Was bedeutet das für Sie persönlich?
Ja, das ist eigentlich eine grosse Ehre. Und ich habe gehört und gemerkt, dass die Müsteirer auch Freude haben, dass eine vom Dorf wieder einmal Priorin geworden ist.
Aber Sie werden jetzt nicht romanisch als Klostersprache einführen, oder?
Nein, das tue ich nicht, aber ich gebe romanische Stunden den zwei Jüngsten, die eingetreten sind, und die haben grosses Interesse, um unsere Sprache zu lernen.
Die Schwester Domenica Di Thomas, die neue Priorin im Kloster zu Müsteier wird. Und wie die Schwester Domenica in ihrem einheimischen Kloster lebt und schafft, das hat sie uns vor 3 Jahren mal in einem längeren Gespräch erzählt. Sie hat unserer Redaktorin, der Sarah Hauschild, ihre Klostertür aufgemacht.
Also ich habe nur Drasel Pierten. Ich schaue ein Bilkor de las Monjas.
Kurz vor der 5 Uhr am Morgen, in ihrem schwarzen Gewand, weiss nur der Kragen am Hals und auf der Stirn, kommentiert die Schwester Domenica flüsternd ihren Weg durch lange Klostergänge mit dicken weissen Mauern. Ein paar flackernde Kerzen beleuchtet die Holzstege auf zu der Empore der Klosterkirche. Hier im Chor versammeln sich die 12 Nonnen vor Sonnenaufgang zum ersten Gebet.
Wenn man ins Kloster will, dann muss man dazu berufen sein. Freude am religiösen Leben, Freude am Gemeinschaftsleben, aber vor allem Freude an Gott und auch den Draht suchen zu Gott. Und er muss uns zum Du werden und einfach zu dem ganz liebsten Wesen, wo man kennt.
Schon als 17-jährige Frau will Domenica de Thomas sein Kloster. Die Eltern sind dagegen, sie sind noch zu jung. Domenica lernt darum Kindergärtnerin. Ein paar Jahre lang ist sie in Chur daheim, geht ins Kino zum Tanz, hat auch mal eine Beziehung. Dann ein Schicksalsschlag. Der jüngere Bruder stirbt bei einem Unfall. Die Münstertalerin hadert mit Gott, gleichzeitig sehnt sie sich nach ihm. Mit 25 sei es dann nicht mehr anders gegangen. Der Ruf von Gott sei stärker gewesen, wie alles andere. Domenica wird zur Sor, zur Schwester Domenica. Kontakt zur Aussenwelt hat sie als Kindergärtnerin vom Kloster und gleichzeitig Dorfkindergarten. Jetzt ist sie pensioniert. Ora in Labora gehört aber weiterhin zu ihrem Alltag. Heute zum Beispiel muss die Organistin die Chorlieder für die Messe vom nächsten Tag üben. Schwester Domenica öffnet den Deckel der Kirchenorgel, legt die Brille an, schaut die Noten.
Verleih uns Frieden.
Lala. Eins der Lieder, die sie für den nächsten Tag üben muss, ist in Moll und nicht ganz einfach zu spielen. Aber zum Glück hat das Lied nur eine Strophe, sagt die Schwester Domenica und lacht schelmisch.
Alle Bühnenstrophe. Magia Fortuna Level.
Chorel in Moll, so traurige Lieder hätte sie nicht gern. Und sowieso, sie sei ein bisschen eine faule Organistin, hätte nie wahnsinnig viel geübt, Bach oder so etwas, sei es schwierig für sie.
Und am liebsten spiele ich einfach für mich allein. Das heisst, ich bin in der Kirche und sonst ist niemand drin. Das schaue ich schon zuerst um, ob niemand drin ist. Und dann fange ich an zu spielen, dann bin ich ganz frei. Dann weiss ich so, jetzt spiele ich nur für mich und für Gott oder für Gott und für mich. Und er tut ja nie schimpfen, wenn er auf falsche Töne hören muss.
Nach dem täglichen Orgelspiel erledigt die Schwester Domenica Büroarbeiten. Sie ist die rechte Hand der Priorin. Für Dirigenten und Lehrer macht sie zusätzlich Übersetzungsarbeiten von religiösen Texten und Geschichten. An langen Wintertagen sind Handarbeiten angesagt. Jetzt im Sommer hilft die Münstertalerin auch beim Bohnen- oder beim Himbeerenlesen im klösterlichen Biogarten. Und manchmal, bevor sie zum nächsten Gebet durch die Klostergänge huscht, bleibt die 65-jährige Nonne im Osttrakt vor einem kleinen Fenster stehen. Von da aus schaut sie über den Friedhof und die dicken Klostermauern raus und über zu ihrem Elternhaus, zum Ort von ihren Wurzeln, zum Ort, wo bis heute Erinnerungen weckt.
Ich habe einmal meine Eltern gesehen, sie waren Bauern und sie mussten den Kühen nachrennen, die gelben Kühe sind ihnen ab. Und ich wäre ganz gern gegangen, meinen Eltern helfen mit diesen Kühen. Aber ich habe gedacht, ich darf ja nicht. Und dort ist es mir so zum Bewusstsein gekommen, da ist man ja fast wie angekettet. Und nachher habe ich das aber der Oberin gesagt, ja, hätte ich jetzt dürfen gehen helfen. Dann sagt die Oberin, ja natürlich, zuerst kommt die Liebe und dann das Gesetz.
Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Benediktinerin mit den wachen braunen Augen und einem fast faltenlosen Gesicht wegen der Liebe mit dem Gesetz gebrochen. Am Sonntag, die Messe war erst gerade vorbei, hat sie plötzlich eine grosse Unruhe gespürt in sich.
Und ich weiss noch genau, ich war in der Wäschküche und habe etwas ausgewaschen von mir. Und duft's mal denke ich, ich muss zu meiner Schwester. Und das war Winter. Und dann habe ich mein Jäckli geholt und bin losgerannt und heim. Ohne der Oberin zu fragen, ohne niemandem zu sagen, einfach heimgerannt und bin ins Zimmer rauf. Und wirklich, meine Schwester war am Sterben. Ihre Familie war dort, also Nichten und Neffen. Und die haben natürlich schwer genommen, aber sie haben gesagt, du kommst gerade recht, wer hat dich gerufen? Und dann habe ich auch gestutzt, ja, wer hat mich gerufen? Dann habe ich einfach auf sie, ich glaube, sie hat mich gerufen. Jetzt bin ich da und dann habe ich ihr die Hand gegeben, habe mit ihr noch geredet und dann hat man wirklich Abschied nehmen. Und das war ein Moment, wo ich das ganz deutlich gespürt habe, jetzt nicht lang fragen, losrennen und das machen, das ist Liebe.
Dann ist es 19:30 am Abend. Schon 15 Stunden auf der Beine kommt Zor Domenica mit ihren Kolleginnen zum Nachtgebet zusammen. Es ist der letzte Termin in einem immer gleichen Tagesablauf zwischen Alltagsarbeiten, Gebet, Meditation, Mess, religiöser Lektüre. Etwa sagt die Berufung auch eine Prüfung. Trotzdem hat sie ihren Entscheid nie bereut, sagt die Schwester Domenica. Sie hat die Spuren von Gott gefunden und sie nehme all die Opfer gern auf sich. Der Lohn dafür, der käme ja dann nach dem irdischen Leben, im Paradies.
Das ist eine Welt wie diese Welt, aber nicht materiell, vielleicht aus lauter Licht und Farbe und Freude. Und natürlich sind dort ganz schöne, liebe Wesen. Und natürlich gibt es dort auch eine Kommunikation mit denen und Freundschaften und alles, was da, was uns auf dieser Welt so viel gesagt hat, so viel gegeben hat und so schön war wie die Natur, die Berge, das Meer und See. Das alles gibt es, aber natürlich noch viel, viel schöner. Da hat alles so ein bisschen einen Eckennapp oder einen Haken oder so. Und dort ist alles einfach hundertprozentig schön.
Die Reportage über die Schwester Domenica, die neue Priorin im Kloster Müstair wird. Sarah Hauschild hat sie vor 3 Jahren in ihrem Kloster besucht. Und das ist das Regionaljournal Graubünden. Es ist 14 Minuten vor 6 Uhr. Jetzt zu weiteren Ostschweizer Themen. Der Bund, der will sparen und darum nimmt er jetzt die kleinen Zugslinien in den Regionen unter die Lupe. Wenn die RHB oder die Appenzellerbahn nicht mindestens die Hälfte von ihren Kosten selber zahlen können, dann soll Schluss sein, dann soll nämlich auf Busbetrieb umgestellt werden, sagt der Bund. Der Vorschlag aber, der kommt bei den Ostschweizer Regionalbahnen gar nicht gut an. Der Markus Wirli berichtet.
Nur auf den grossen Eisenbahnstrecken fahren die Züge wirklich rentabel. Da stehen sich die Reisenden manchmal auf den Füßen. Von so vielen Passagieren kann man in der Region nur träumen. Die Appenzellerbahn gehört zum Beispiel zu den Bahnen, die mit den Einnahmen die Hälfte der Kosten nicht decken kann und sie müssen also auf einen Busbetrieb umstellen. Für den Thomas Baumgartner, den Geschäftsleiter der Appenzellerbahn, ist es richtig, wenn man aufs Geld schaut, aber nur auf die Kosten schauen, das greife zu kurz. Die Bahn hat viele andere Vorteile, sie sei zum Beispiel sicher und schnell. Und der Thomas Baumgartner glaubt nicht, dass ein Busbetrieb alle die Leute transportieren kann, wie heute die Bahn.
Also da sehe ich klar gewisse Punkte, die schlichtweg nicht machbar sind, rein von der Kapazität her, von der Volumen her. Und da sei dann schon intensiv zu diskutieren, ob das wirklich viel günstiger ist. Da habe ich dann auch meine Zweifel.
Von der Bahn auf den Busbetrieb umstellen kommt auch für die Rätischbahn nicht in Frage. Und das vor allem darum, weil die Züge ja auch im Winter zuverlässig unterwegs sein sollen. Mit den Einnahmen aber die Hälfte der Ausgaben können decken, da ist für den stellvertretenden Leiter der Rätischen Bahn, Christian Florin, schon lange ein Ziel.
Also für die Rätischbahn ist der Kostendeckungsgrad selber auch immer wieder ein Thema. Wir wollen natürlich immer gewisse Kosten-Nutzen-Verhältnis drin sein. Und für uns ist gerade so eine Grenze von 50% auch so ein bisschen eine magische Zahl, die wir versuchen zu erreichen.
Es gäbe aber auch politische und nicht einfach wirtschaftliche Gründe, dass man eine Bahnlinie in die Region raus festheben will, sagt Christian Florin. Für Leute in der Randregionen sei eine gute Erschliessung wichtig, auch wenn diese Bahnlinie gerade am wenigsten rentabel sei. Die Südostbahn zwischen Romanshorn und Luzern kann über das Ganze gesehen für 50% von ihren Kosten selber aufkommen. Das sagt Thomas Küchler, der Geschäftsleiter der Südostbahn. Er ist aber skeptisch, ob das wirklich alle Bahnen können müssen.
Man kann darüber diskutieren, man muss sich über Konsequenzen im Klaren sein, weil man wird den Service Public in der Fläche unter Umständen massiv tangieren, wenn nicht die Kantone bereit sind einzuspringen. Dann wird ein Abbau geben vom Service Public in der Fläche.
Und das würde vor allem die Randregionen treffen. Der Bund hat die neue Verordnung in die Vernehmlassung gegeben. Bis Ende November könnten die Kantone Stellung nehmen.
Bauern, die sich gegenseitig überbieten und Kühe, die viel Milch versprechen, die Profi-Auktion an der Olma, ist jedes Jahr ein Spektakel. Aber weil der Bund seine Direktzahlungen für Kühe zurückfahren will, könnte bald einmal ihren Preis für Kühe und auch so für Kühe in den Keller fallen. Und das sieht man nie besser als eben einer Auktion. Darum ist der Markus Wirli an der Olma heute schauen.
Im Stall neben der Olma Arena geht es wie in einem Ameisenhaufen zu und her. Die Kühe, die in der Auktion versteigert werden, stehen ganz nahe nebeneinander und noch fast näher stehen die Bauern rund um die Kühe herum. Jetzt heisst es gut schauen und vor allem die richtige Kuh auswählen.
Ich bin jetzt hier von Luzern gekommen mit dem Zug. Habe natürlich nur kurze Zeit, schnell die Rinder anzuschauen. Aber dann suchen wir 7-8 Rinder raus, die mir gefallen. Dann muss der erste Eindruck stimmen. Dann schaue ich schnell Papier an. Und nachher schlussendlich ist es natürlich eine Preisfrage.
Ja, ich habe natürlich aus lauter Gewunder bin ich auch. Ich bin pensionierter Bauer. Aber ich habe immer noch einmal die Gelegenheit, um Tier zu kaufen. Früher habe ich viel verkauft, mehr als gekauft. Und es interessiert mich immer, was da für Qualität ist an der Olma.
Also ich habe selber ein Tier hier, das ich hier ausstellen darf oder an der Auktion. Es hat sehr viele Leute und wir hoffen, dass es gute Preise gibt.
Dann nehmen wir noch ein Abtasten am Anfang. Nummer 2000. 2000 Franken, danke, 102, 300, 2000, 300, 300, 400, 2000.
Bei der Olma-Auktion geht es um die braunen Kühe und Rinder und darum, ein gutes Tier zu verwünschen und vor allem eins zu einem guten Preis. Der Preis, das ist vielleicht gerade in dem Jahr eine spezielle Sache, denn der Bund hat eine neue Agrarpolitik aufgeleistet. Direktzahlungen für Kühe auf den Betrieb soll es nicht mehr geben. Geld, das soll es neu fürs Land geben. Und das könnte bedeuten, dass die Bauern bald einmal gar nicht mehr so viele Kühe im Stall haben, eben weil das grosse Geld hier nicht zu holen ist. Fragt sich nur, was vor dem Hintergrund der Preis für Kühe macht. Für den Eugen Schlepfer, einen Präsident der Olma-Auktion und selber Bauer, ist das nicht so klar.
Ja, das hängt natürlich zusammen mit der Entwicklung des Milchpreises, oder? Wenn der Milch, wenn es weniger wird, weniger Tiere hat und der Milchpreis eher steigen kommt, dann wird man auch bereit sein, wieder für Tiere, die man muss zukaufen, ein bisschen mehr zu zahlen.
Aber als Umgekehrte könnte passieren, sagt der Eugen Schlepfer, nämlich, dass viele Bauern wegen der geplanten Subventionspolitik gerade ganz aus der Milchwirtschaft aussteigen und der Preis für Kühe in den Keller fällt. Vor 10 Jahren hat der Kuh noch etwa 4'500 Franken gekostet, jetzt ist der Preis bei 3'500. Trotzdem ist der Eugen Schlepfer zuversichtlich, wenn er in Zukunft schaut.
Ja gut, Milch wird immer produziert und ich würde meinen, die Bauern, die melken, die müssen ja auch wieder immer den Bestand wieder erneuern. Das heisst, etwas geht weg, gelten die Kühe und dann kommen wieder junge Kühe und die werden immer Kühe müssen zukaufen.
Eine Auktion, das ist immer auch ein Spektakel. Es hat viele Zuschauer und die schauen weniger auf die Kühe, dafür auf die Bauern. Wie die sich anfangen zu überbieten. Und das hätte Vorteil, sagt der Eugen Schlepfer.
Wie die gleich Wind und keinen Look lässt, dann ist gut. Dann kann man einen höheren Preis lösen. Oder? Darum ist auch etwas Spezielles so eine Auktion, dass man da Tiere bringt und hofft natürlich immer, dass es wie die gleich Wind, oder?
Es geht an der Auktion in der Olma Arena tatsächlich zu wie auf dem Markt. Der Sprecher am Mikrofon treibt die Bauern richtig an. Für den Bauernpräsident Hans-Jörg Walter hat das eine ganz spezielle Funktion.
Also so Auktionen sind immer Gradmesser vom Markt und es gibt ja nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer und das sind auch Bauern, das sind Viehzüchter, die sehr gute Qualität züchten und von daher dann einen Käufer suchen und so sind Auktionen eine gute Gelegenheit, den Marktpreis vom Vieh können feststellen.
Und lassen wir dann während der Auktion bei den Bauern herum, ist der Preis eben am Quackeln.
Also die Preise, die sind sicher gedruckt, weil eben das Parlament in Bern hat da Sachen beschlossen, die den Bauern sicher nicht gut tun, mit den Tierhalterbeiträgen, die sie streichen.
Ja, sie sind schon ein bisschen gedruckt, da wird auch schon, oder? Der ganze Milchmarkt macht das aus und die Kauflust ist nicht mehr ganz gleich wie vorher, oder? Und gleich, wenn einer Kühe hat, der braucht gleich wieder Kühe, oder? Ohne Kühe geht es auch nicht, oder? Und sonst muss man aufhören.
Ja, ich finde, sie sind mittelmäßig, also nicht wie sie früher gewesen sind. Da sind sie ein Stück höher gewesen.
In dem Jahr ist der Preis fürs Vieh also bestenfalls durchschnittlich und das könnte eine erste Auswirkung sein von der neuen Landwirtschaftspolitik. Sicher für die Bauern, die heute voll in die Milchproduktion setzen, wird es bald einmal grosse Veränderungen bringen, auch derjenigen, die wehtun. Aber nicht alle stecken wegen dem den Kopf ins Sand.
Ich finde, es macht immer Sinn, eine gute Kuh zu kaufen. Weil das ist unsere Substanz auf dem. Wir sind ja Züchter auch, oder? Wir wollen ja aufbauen auf etwas. Wir wollen auch immer ein bisschen besser werden.
Also wir haben noch einen Landwirtschaftsbetrieb und daneben stehe ich Viehhandel. Aber wir merken die Einbußen wahnsinnig, oder? dass das kommt. Oder? Und wie es weitergeht, muss man vor zu schauen.
Wir haben jetzt Glück, wir haben noch Tafelöpfel und Tafelbier neben drin und haben dort noch ein zweites Standbein. Aber die, die nur Milchwirtschaft haben, dort wird es schwierig, denn die können ja, und viele haben neue Ställe bauen die letzten paar Jahre, die können nicht einfach aufhören, die müssen weitermachen.
Ist es so, mit den Direktzahlungen werden zu viel geredet darüber. Die haben das Gefühl, wir hocken alle im gleichen Boot. Und etwas wäre gestrichen, aber wir wären sicher nicht verhungern.
Nicht verhungern. Nach etwa 2 Stunden ist die Auktion an der Olma fertig. Gegen die 40 Kühe und Rinder haben den Besitzer gewechselt. Nicht zu Spitzenpreisen, aber immerhin zu durchschnittlichen. Ob die Direktzahlungen für die Tiere tatsächlich fallen, wird der Ständerat voraussichtlich im Dezember entscheiden.
Der Markus Werle über die besonderen Umstände bei der Profi-Auktion heute an der Olma St. Gallen. Und hier in Graubünden ist es bald 6:04. Wir kommen jetzt zum Wetter für Graubünden. Das mit dem Gaudenz Fluri von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht werden die Wolken immer dicker, es bleibt aber trocken. Morgen hat es einen verbreiteten Restwolken rum und so richtig zur Selva und in Menge Dien auch noch ein bisschen Nebel. Temperaturen liegen am Morgen in Chur bei 4 Grad, im Oberengadin bei minus 4 Grad. Die Wolken und der Nebel verziehen sich aber rasch und es gibt dann überall einen ziemlich sonnigen Tag. Ein paar hohe Schleierwolken stören dabei kaum. Aber Mittag kommt dann noch starker bis stürmischer Föhn auf. Im Churer Rheintal kann es bis 70 km pro Stunde gehen. Vom Galankental über das Oberengadin bis ins Buschlaf tut es aber Mittag zu. Vor allem mit Misox kann es dann auch ein paar Tropfen geben. Temperaturen steigen mit Föhn zu Chur auf 21 Grad, zu Disentis und Schkuhl gibt es 14 Grad. Am Donnerstag kann es am Morgen Richtung zur Selva noch ein Nebel haben, der löst sich aber rasch auf und es gibt nochmal einen recht sonnigen Tag. Auch im Süden wird es aber Mittag recht freundlich. Der Föhn zieht dann aber eher noch ein bisschen an und es gibt in Chur bis 24 Grad.
Und jetzt nochmal die Meldungen vom Tag. Das neue Wasserkraftwerk Tasnan im Unterengadin kann gebaut werden. Der WWF und Pro Natura Graubünden verzichtet auf einen Weiterzug von ihrer Beschwerde. Das Benediktinerinnenkloster in Müsteier hat eine neue Chefin, die 68-jährige Dominika de Thomas, löst die Priorin Pia Willi ab. Die hat das Kloster 26 Jahre lang geführt. Davos soll ein Unicampus bekommen, ein Ort also werden, wo Doktoren und Doktoranden forschen und leben können. So werde der Standort Davos aufgewertet und die Forschung in Graubünden ebenfalls. Möglich macht so ein Campus auch ein neues Forschungsgesetz. Das kommt nächste Woche ins Kantonsparlament. So viel für den Moment vom Regionaljournal Graubünden. Mehr gibt es dann morgen wieder, das erste Mal um 6:30. Im Internet gibt es uns rund um die Tour regionaljournal.ch und dort auf Graubünden klicken. Und selbstverständlich sind wir auch zu finden im Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter. Mein Name ist Pius Kessler. Ich wünsche einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.